Sehen, das ist das Thema heute im Heiligabend-Gottesdienst. Darum geht es eigentlich an Weihnachten, dass Gott sich auf eine ganz besondere Art zu erkennen gibt. Und dazu haben wir auch noch eine kleine Umfrage vorbereitet, wo ihr jetzt wieder mitmachen könnt, sofern ihr zu den Digital Natives gehört oder irgendwie mit diesen Geräten umgehen könnt. Ich fand das eben super, wie das geklappt hat, und auch das wäre jetzt interessant. Wir haben einfach mal 9 Möglichkeiten vorbereitet, wo ihr denkt, da zeigt sich mir Gott am deutlichsten heute. Ich glaube und ich hoffe, dass es da auch noch vieles andere gibt, aber das können wir jetzt nicht alles erfassen. Am besten macht ihr es so, dass ihr 3, wo ihr spontan sagt, das ist eher das, wo ich denke, da zeigt sich mir Gott, dass ihr das einfach mal ankreuzt. 3 von diesen 9 Möglichkeiten, und dann kriegen wir so eine gewisse Häufung. Ja, das ist eigentlich schon mal ein ganz interessanter Trend. Also für viele zeigt sich Gott, wenn sie beten und dann auch spüren, dass sie einen inneren Frieden erfahren. Auch über die Natur. Ich habe mich übrigens eben gefreut, wie bei dem vorletzten Lied der hellste Stern am Himmel immer wieder vorüberzog, der Sirius oder der Orionnebel. Ja, vielen Dank, dass ihr so toll mitmacht. Ihr könnt auch noch weiterklicken. Wir werden es dann am Ende von der Predigt auch noch mal einblenden, was dann am Endergebnis da ist. Ja, der Schriftsteller und Übersetzer Harry Rowold soll mal auf die Frage geantwortet haben, was für ihn das größte Unglück wäre. Da hat er geantwortet, wenn es Gott gäbe. Was für eine erschütternde Feststellung, wie ich finde. Was für eine falsche Vorstellung von Gott muss dahinter stecken, wenn man so eine Antwort gibt. Ein Mann, der sich als Atheist verstanden hat, ein Mann, der Gott nicht sehen wollte und der auch nichts von ihm wissen wollte. Und das Einzige, was ihm da blieb, das war so eine unbestimmte Angst offensichtlich vor Gott. Wenn es ihn tatsächlich gäbe, dann wäre das für mich das größte Unglück. Warum wohl? Vielleicht, weil er Gott sein Leben lang ignoriert hat? Und es sind ja oft auch gerade Menschen, die sonst mit Gott wenig am Hut haben, die dann, wenn es ihnen besonders schlecht geht, von ihm fordern, dass er ihnen sich auf eine ganz besondere Art und Weise zeigen müsste, damit sie an ihn glauben können. Also wenn ich an diesen Gott glauben soll, dann müsste er mir persönlich ein ganz besonderes Zeichen geben. Dann müsste er sich mir deutlicher zeigen. Und wie Gott das dann anstellen soll, das sieht ungefähr so aus: Dann müsste Gott mich gesund machen, dann hätte er das Unglück neulich verhindern müssen, dann müsste er erstmal den Krieg in der Ukraine beenden oder dann müsste er mir meine Geldsorgen nehmen, vielleicht müsste er mir auch endlich mal einen gescheiten Ehepartner besorgen oder er müsste ihm mal gehörig die Meinung sagen und so weiter. Wir haben sofort vielleicht auch selbst uns dabei ertappt, dass wir solche Überlegungen schon hatten, dass wir denken, damit ich ganz sicher bin, dass Gott es gut mit mir meint, was wir vorhin auch gesungen haben, dann müsste er mir das auch ganz persönlich nochmal zeigen, dann müsste ich eine besondere Gotteserfahrung machen. Ist das so? Können wir nur dann Gott sehen, wenn wir eine ganz besondere Erfahrung mit ihm machen? Ich stelle fest, bei diesen Überlegungen geht es eigentlich, ehrlich gesagt, immer nur um eins. Es geht nämlich um mich und es geht um die Bestätigung meiner Vorstellungen vom Leben und welche Rolle Gott darin spielen soll. Und da hätten ihn gerne ganz viele so, ich sag mal, als gutmütigen Geschenkeonkel, der mir aber sonst nicht so ins Leben reinredet, weil da möchte ich doch lieber selbst drüber bestimmen. Und dann geht es bei dieser angeblichen Frage nach Gott und ob es ihn wirklich gibt, gar nicht um ihn selbst oder dass man erkennen will, dass man wirklich wissen will, wer er ist und wie er ist, sondern man möchte eigentlich nur in Gott so eine Art Lebenshilfe sehen. Schon gar nicht möchte man von ihm hören, dass man ihm etwas schuldig ist. Und das gilt auch für Weihnachten. Weihnachten wird da gerne so abgetan als romantisches kleines Fest, vor allem für die Familie. Das Stichwort war hier eben auch ganz groß. Ist ja auch nicht schlecht, ist ja auch gut. Und ich bin auch sehr gerne in der Familie zusammen, aber der Micha hat es eben gesagt, manchmal kommt was dazwischen, bei uns gerade übrigens auch. Ja, und das ist vielleicht gerade mal gut, dass sich Gott auch in so einer Situation uns besonders zeigt, weil wir uns an das Wichtigste von Weihnachten besonders erinnern. Gott ist nicht dazu da, dass er mir sozusagen ständige Lebenshilfe gibt, dass er alles so macht, wie ich es will. Und so denken ja auch viele, wenn er dann es nicht so macht, wie ich es gerne hätte, dann ist er doch gar kein lieber Gott, oder? Das Problem bei diesen Erwartungen, Gott macht sich für mich zwar zum Kind in der Krippe, aber er macht sich nicht für mich zum Affen. Und jeder, der Kinder hat, weiß, dass man sich zum Affen macht, wenn man seinen Kindern jeden, aber auch wirklich jeden Wunsch erfüllen würde. Wenn man ihnen die dümmsten und schlechtesten, die gefährlichsten und bösesten Wünsche erfüllen würde, dann hätte das weder mit Verständnis noch mit guter Erziehung noch mit Liebe zu tun. Und genauso ist es auch mit Gottes Liebe zu uns. Gott tanzt nicht einfach nach der Pfeife unserer Erwartungen, sondern weil er uns Menschen wirklich liebt, tut er genau das nicht. Er will mir nicht einfach geben, was ich gerade am liebsten hätte, sondern er will mir geben, was wirklich wichtig und tragfähig ist für mein Leben und zwar auch schon für mein ewiges Leben. Und nach diesem Prinzip, nicht nach dem Wunschzettelprinzip, erhört er auch Gebete. Und das macht den Unterschied zwischen meinen oft falschen Erwartungen von Gott und seinem Handeln aus Liebe. Und zu diesem Handeln aus Liebe gehört auch, dass er mich aus meiner Selbstbezogenheit und manchmal auch geradezu aus meiner Selbstvergessenheit oder Selbstverlorenheit retten will. Ich muss mir von ihm sagen lassen und ich darf mir das von ihm sagen lassen, dass er mir helfen möchte, die richtige Sicht auf mein eigenes Leben zu gewinnen. Und wenn ich da immer nur hartnäckig auf meine eigenen Vorstellungen Wert lege, dann macht mich das taub für seine Worte und es macht mich auch blind für seine Zeichen. Es macht mich auch blind für das große Zeichen, das er mir mit der Geburt Jesu gesetzt hat. Und bei diesem Ereignis damals, vor 2000 Jahren, da hat sich doch Gott besonders deutlich sehen lassen. Und zwar auch noch festgehalten für die Nachwelt, also auch für mich persönlich. Dazu gehören die Berichte Marias, Josefs, Elisabeths, Zacharias, der Hirten und der Weisen. Und zwar, weil die einzigartigen Umstände der Geburt Jesu auch ein einzigartiges Zeichen Gottes waren. Wenn ich darin Gottes Handeln nicht sehen will und wenn ich den Augen- und Ohrenzeugen von damals nicht glauben will, dann liegt es jedenfalls nicht an der Undeutlichkeit des Zeichens, das Gott damals gesetzt hat, sondern es liegt an meiner Skepsis und meiner fehlenden Bereitschaft, genauer hinzuschauen. Viele lästern gerne über etwas, von dem sie nicht genau wissen, wie es funktioniert oder was sie nicht verstanden haben. Und so ist es oft auch mit Gott. Die größten Spötter wissen am wenigsten über ihn. Das ist wichtig zu wissen. Und wenn ich mir die Augen vor Gottes Wundern zuhalte, weil sie mir nicht einleuchten, oder vielleicht sogar, und ich glaube, das kommt noch öfter vor, weil mir Gott damit zu nahe tritt, zu persönlich nahe tritt, dann ist das ungefähr so, wie wenn ich den grauen Star hätte. Die Älteren wissen, was das ist, ja, ist nicht nur ein Vogel. Also der graue Star ist so eine Augenkrankheit, dann wäre das so, wie wenn ich dem Augenarzt erklären würde, du, das ist doch toll, dass ich nicht mehr so richtig gucken kann. Eigentlich habe ich mich mein Leben lang daran gewöhnt, das gehört zu meiner Lebenserfahrung und ich fahre gut damit. Es wäre einfach dumm zu sagen, ich muss nicht operiert werden, weil ich eigentlich noch ganz gut gucken kann. Ich bin doch mit meinen schlechten Augen bis jetzt immer ganz gut gefahren. Und so gehen viele auch mit der biblischen Botschaft um. Sie nehmen sie gar nicht ernst, sie lassen sie gar nicht an sich ran, sie lassen es gar nicht zu, dass Gott sich durch diese Geschichte selbst uns sehr persönlich zeigt. Und dann bin ich blind, obwohl ich glaube, alles zu verstehen und sehr klug zu sein, bin ich blind für Gottes große Rettungsgeschichte, die allen Menschen gilt und durch die sich Gott den Menschen zeigt. Wer Gott in den Ereignissen von Weihnachten nicht sehen will, dem helfen übrigens auch zusätzlich geforderte Zeichen nicht weiter, selbst wenn Gott sich darauf einlassen würde. Denn falls einer persönliche Sonderzeichen bekommt, dann lassen die sich ja genauso in Frage stellen wie die biblischen Berichte damals. Denn wenn sich Gott zeigt, kann das sehr außergewöhnlich sein. Das kann für andere überhaupt nicht nachvollziehbar sein. Und trotzdem zeigt sich gerade darin auch Gottes Eindeutigkeit. Nicht Gott, sondern unsere zugehaltenen inneren Augen sind das Problem. Auch wenn wir diese Weihnachtsgeschichte lesen und wenn wir sie manchmal für abgedroschen halten oder wenn wir sie für so eine Art nette Geschichte für die Kinder empfinden, ja, ihr Kinder denkt vielleicht, wann ist der endlich fertig mit Predigen, ja, oder müssen wir heute Abend auch noch die Weihnachtsgeschichte lesen, bevor es Geschenke gibt? Ja, weil das das eigentlich Wichtigere ist, dass ihr spürt, Gott hat euch lieb und ist deswegen zu euch in diese Welt gekommen, zu uns. Er zeigt sich uns und er zeigt uns seine Liebe. Das Problem ist, dass wir oft andere Dinge für viel wichtiger halten und das ist, als würde ich mir die inneren Augen zuhalten. Jesus beschreibt das Problem mal so, unterstützt von Abraham. Er sagt in Lukas 16, Vers 31, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann wird es sie auch nicht überzeugen, wenn jemand von den Toten aufersteht, sagt Jesus. So sieht's aus. Und dass diese Befürchtung Jesu stimmt, das sehen wir daran, dass seine Auferstehung genauso wenig für wahr gehalten wird wie die Geschichte seiner Geburt. Stattdessen wird drüber gelästert und sich lustig gemacht, wie ich es die Woche im Radio wieder gehört habe, ja, in SWR, dachte ich, jo, das war einfach nur sich lustig gemacht über die Weihnachtsgeschichte und es wurde dann gesagt, das Wichtige, was übrig bleibt, ist, dass es Geschenke gibt. Es ist auch sehr traurig. Es war vielleicht witzig gemeint, aber es ist gleichzeitig auch sehr ernst, weil der, der diese Satire geschrieben hat, gar nicht begriffen hat, dass sich in dieser Geschichte Gottes Größe zeigt. Und wie sich uns Gott am besten zeigen sollte, damit wir glauben können, darüber verfügen wir übrigens nicht selbst, sondern das Wie, das hat er selber festgelegt. Und es ist seine Entscheidung, sich mir bis heute am deutlichsten durch Jesus zu zeigen, inklusive seiner Geburt, inklusive aller Wunderzeichen, die sein Leben bis zur Himmelfahrt begleitet haben. Gott kann also umgekehrt von mir erwarten, dass ich ihm und den Zeichen seiner Liebe, nämlich Jesus, vertraue. Da lässt sich die Weihnachtsgeschichte auch nicht einfach so umdeuten oder zurechtbiegen, dass sie den Leuten von heute besser schmeckt. Es liegt hier an uns, dass wir sie nicht einfach als Wintermärchen für Kinder abtun, sondern dass wir uns die Augen öffnen lassen und unser Herz für Gott aufmachen, damit wir seine Weihnachtsgeschichte als das große Zeichen seiner Zuwendung sehen, was es tatsächlich ist. Unübersehbar platziert mitten in der Menschheitsgeschichte. Zur Zeit des Römischen Reiches, wo auch die Ausbreitung dieser guten Botschaft besonders einfach war. Ich lese jetzt diese Geschichte, diese sehr bekannte Geschichte nach einer weniger bekannten Übersetzung nach der Basisbibel. Und da sehen wir schon gleich am Anfang, dass diese Geschichte nicht so anfängt wie ein Märchen. Es war einmal, ja, Und wer die Weihnachtsgeschichte auswendig kennt, ja, es war aber zu der Zeit, ja, das klingt so ähnlich, dann denkt man gleich, ach, das ist ja wie so ein schönes Märchen. Aber hier wird diese Geschichte sofort in der richtigen, in der realen Geschichte verortet. Denn es ist wirklich passiert und nicht einfach nur eine nette Weihnachtsgeschichte. Zu derselben Zeit befahl Kaiser Augustus im ganzen Römischen Reich eine Volkszählung durchzuführen. Es war die erste Volkszählung. Sie fand statt, als Quirinius römischer Statthalter in Syrien war. Da machten sich alle auf, um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen, jeder in seine Heimatstadt. Das haben übrigens ihr Kinder, ihr habt das ganz klasse gespielt, ja, da in eurem Krippenspiel vor einer Woche am 4. Advent. Jeder machte sich auf in seine Heimatstadt, auch Josef ging von der Stadt Nazareth in Galiläa nach Judäa. Sein Ziel war die Stadt Bethlehem, aus der David kam, die ist da hinten noch so ein bisschen als Kulisse aufgebaut. Denn er stammte von David ab. In Bethlehem wollte er sich eintragen lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Kleiner Einschub, das ist hier ungünstig übersetzt, denn Maria war zu dieser Zeit eindeutig mit Josef verheiratet. Das lesen wir im Matthäus-Evangelium. Und der Begriff hier bedeutet zwar verlobt, aber nicht in dem Sinne, wie wir das hier heute verstehen, sondern Luther hat das hier sehr gut wiedergegeben mit anvertraut. Das beschreibt die Zeit von dem Versprechen bis inklusive der Hochzeit. Ja, also die beiden gehörten definitiv zusammen und zu diesem Zeitpunkt waren sie auch verheiratet. Maria war schwanger. Während sie dort waren, kam die Zeit der Geburt. Maria brachte ihren ersten Sohn zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten in der Herberge keinen Platz gefunden. In der Gegend von Bethlehem waren Hirten draußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Auf einmal trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken und große Furcht erfasste sie. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Hört doch, ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Er ist Christus der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und jetzt kommt's, es liegt in einer Futterkrippe. Plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Heer der Engel, die lobten Gott und riefen: Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Sein Frieden kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Die Engel verließen die Hirten und kehrten in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was da geschehen ist und was der Herr uns mitgeteilt hat. Die Hirten liefen hin, so schnell sie konnten. Sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie das sahen, erzählten sie, was ihnen der Engel über dieses Kind gesagt hatte. Alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die Hirten berichteten. Aber Maria merkte sich alle ihre Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten wieder zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genau so, wie es ihnen der Engel gesagt hatte. Das ist die Weihnachtsgeschichte nach Lukas Kapitel 2. Jetzt mal eine ganz ehrliche Frage an euch, auch an euch Kinder. Was findet ihr, ist das erstaunlichste Zeichen an dieser Weihnachtsgeschichte? Was denkt ihr? So ein paar sieht man da auch. Was würdet ihr sagen? Was ist ein besonderes Zeichen? Ja, was? Der Stern, genau, der ist in dieser Geschichte ja nicht erwähnt, im anderen Evangelium, aber der gehört auf jeden Fall dazu. Ja, ein ganz besonderes astronomisches Ereignis. Ja. Die Grippe, die Armut, das ist gut, ja, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist es auch. Das ist es tatsächlich. Das erstaunlichste Zeichen, finde ich, was Gott bei diesem Ereignis gesetzt hat, das sind nicht die eindrucksvollen Engel, ja, die sind da auch, das ist nicht der Stern, das sind nicht die drei Weisen aus dem Osten, es ist auch nicht Bethlehem, obwohl diese Stadt sehr wichtig war, auch als Zeichen, weil dort sollte der Messias geboren werden. Das eindrucksvollste und das erstaunlichste Zeichen, wie ich finde, ist tatsächlich die Grippe. Die Grippe, ein Futtertrog für Tiere, das muss man sich mal vorstellen, außerhalb jeder Komfortzone, wahrscheinlich im Stall eines Bauernhofs mit Gästezimmern, die aber belegt waren. Und dieser unmögliche Platz für den neugeborenen Messias, König und Sohn Gottes, ist das Erstaunlichste am Weihnachtswunder. Weil es zeigt die Größe Gottes selbst, nämlich sein liebendes Herz. Weil er sich selbst für uns in den Dreck dieser Welt gelegt hat. Wir können das auch ein bisschen nachvollziehen, dass es zur Liebe dazugehört, wenn man sich um den Dreck von Menschen kümmert. Ihr Eltern, denkt an die vollen Windeln eurer Kinder. Ja, ich könnte ja jetzt hier vielleicht eine rausholen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir vorher eine geben lasse, aber ich habe darauf verzichtet. Aber ist es nicht so, wenn du deine Kinder liebst, dann scheust du dich nicht vor ihnen, sondern du machst das Kind sauber, wenn es nötig ist. Und das machen Eltern nicht, weil es ihnen stinkt, sondern weil sie ihr Baby vor gefährlichen Entzündungen schützen müssen. Also müssen Babys ordentlich gewickelt werden, gerne auch von den Vätern aus Liebe. Und schließlich müssen auch manche Kinder später ihre Eltern wickeln. Und dann merken wir schnell, dass unsere Liebe da auch an ihre Grenzen stößt. Nicht so bei Gott. Er kommt mit Jesus mitten dorthin, wo wir am tiefsten im eigenen Dreck sitzen, ob als Kind oder ob als Erwachsene. Und zum Zeichen dafür hat er sich in eine hygienisch höchst bedenkliche Futterkrippe in einem Viehstall legen lassen. Und dabei blieb es ja nicht. Jesus hat auch als Erwachsener den Dreck dieser Welt nie gescheut. Er ist mitten hineingegangen zu den Kranken, zu den Aussätzigen, zu den Geächteten, zu den Verhassten in der Gesellschaft. Und genau dort lässt sich Gott am deutlichsten sehen, wo und wann wir es am wenigsten erwarten. Vielleicht auch in deinem eigenen persönlichen Leben lässt er sich genau da sehen, wo du es nicht erwartet hast. Nicht, wenn dir nach Party zumute ist, sondern wenn du dich einsam und verlassen fühlst. Wenn es für dich scheinbar keinen Platz mehr im Leben anderer gibt, wie damals für Josef und Maria in der Herberge. An keinem Ort und in keiner Situation ist sich Gott für uns zu schade. Das ist die Botschaft der Krippe. Er ist auch da, wenn wir mit unserer Kraft, mit unserer Weisheit, mit unserer tollen Zukunftsplanung so richtig am Ende sind. Gerade dann zeigt sich Gott. Theo Lehmann schrieb einmal dazu: Gott, der König der Welt, kommt in der Gestalt eines Menschen zu uns, um uns den Dreck unseres Lebens eigenhändig wegzuräumen. Kein Menschenleben ist so kaputt, dass er es nicht heilen könnte. Jesus, der Heiland, der Heilmacher, ist Gottes großes Geschenk an uns, die großen Kaputtmacher. Soweit Lehmann. Ich finde auch tatsächlich, mit der Geburt Jesu in der Futterkrippe zeigt Gott vor allem sein großes Herz. Deutlicher geht's nicht. Wenn wir doch bloß bereit wären, hinzugehen und zu sehen wie die Hirten. Und zwar ohne unsere eigenen Bedingungen zu stellen. So wie es auch Maria und Josef getan haben, als sie sich zur Entbindung des Sohnes Gottes in den Stall haben schicken lassen. Das ist ja unfassbar, so eine Unfreundlichkeit. Da steht eine schwangere Frau und die wird in den Stall geschickt. Ja? da soll sie ihr Kind bekommen. Mitten in so einer unfreundlichen Welt lässt Gott sich besonders sehen durch seine Freundlichkeit, und das ist Gnade. Die Hirten haben sie erlebt, weil sie Gott vertraut haben, und sie sind hingegangen. Sie sind sogar hingelaufen. Sie haben diesem Zeichen des Säuglings in Windeln, das ist erstmal noch nichts Besonderes, aber dass er in der Krippe liegt, dem haben sie geglaubt, weil sich Gott genau so sehen lassen wollte als Retter, der mitten ins Elend, in den Schmutz und in die Ablehnung dieser Welt kommt, um uns dort rauszuholen. Seht dieses Zeichen vielleicht nochmal mit ganz neuen Augen, erkennt darin Gottes Liebe, mitten im Unrecht und Elend dieser Welt, für diese Welt. Dazu ist Jesus zu uns Menschen gekommen. Das ist der Grund, warum wir auch heute Abend feiern und die nächsten zwei Tage. Also lasst uns nicht länger zögern oder nach eigenen Gottesbeweisen suchen, sondern lasst uns einfach seiner Geschichte von Weihnachten glauben und uns vertrauensvoll zu ihm wenden, zu ihm laufen wie die Hirten, weil er längst da ist und auf uns wartet. Amen. Lieber Herr, wir suchen deine Großartigkeit und sind blind dafür, dass sie sich gerade darin zeigt, dass du dich so arm gemacht hast für uns. Öffne du uns wieder neu die Augen, auch heute Abend, und dass wir dir begegnen wollen, dass wir dir vertrauen wollen. Hilf uns dazu und lass uns diese alte Geschichte wieder mit neuen Augen deiner Liebe lesen und hören. Amen.